gewitter und mild, 7 bis 16 Grad. 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Boysen liest nun wieder aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson, heute den 8. von 15 Abschnitten. Aus dem Leben Heinrich Crespals, so haben wir unsere Textauswahl überschrieben. Sie folgt der Geschichte des Vaters von Gesine Crespal, die die Hauptfigur und Chronistin des Buches ist. Rückblickend aus der Perspektive der Jahre 1967-68 erzählt sie die Geschichte ihres Lebens und somit auch die Geschichte ihrer Eltern, Lisbeth und Heinrich Crespal. Gesine kam im März 1933 zur Welt. Da war Hitler seit 5 Wochen Reichskanzler. Nun sind 5 Jahre der Nazi-Herrschaft ins Land gegangen. Das Jahr 1938 ist gekommen, das Jahr des sogenannten Anschlusses von Österreich und des Münchner Abkommens, mit dem die westlichen Mächte Frankreich und England einstweilen ihren faulen Frieden mit dem Diktator machten. Hören Sie wieder Rolf Boysen.
11. Januar 1968, Donnerstag. Es war Ende September, Nachsaison, noch gutes Badewetter, als Lisbeth Crespal ihr Kind bei Agi Brüshaber abgab. Der, wie Crespal, sagte sie etwas von einer Reise zum Zahnarzt. Sie ging auch richtig an die Bushaltestelle in der Bahnhofstraße, sie stieg aber nach Rande ein. Als die Sonne hinter dem Land war und das Wasser der Ostsee kalt auch noch aussah, fiel einem ausfahrenden Fischer weit vor der Küste eine Badekappe auf. Das war 4 Kilometer in die Lübecker Bucht hinaus, weit jenseits der 16-Meter-Linie. Es war dort 24 und 25 Meter tief. Sie war schon so schwach, sie konnte sich nicht mehr wehren, als Stahlbohm und sein Junge sie an Bord zogen. Stahlbohm kehrte um, weil sie so zitterte und in 3 Decken nicht warm werden wollte. Er dachte mehr an den entgangenen Fang, denn schon im August 1931 war eine junge Frau, eine Kindergärtnerin, 2,5 Kilometer weit hinausgeschwommen, wenn auch, weil da das Linienschiff Hannover auf der Reede gelegen hatte und sie gleich umgekehrt war. Als Crespal seine Frau nachts in Rande abholte, fragte er gleich nach dem Verdienst, der zu ersetzen war. Und Stahlbohm hätte den Zwischenfall wohl auch vergessen, wäre er nicht dazu aufgefordert worden. Die Badekappe. Das war mein Fehler, sagte Lisbeth am nächsten Morgen, fast behaglich in ihrer Müdigkeit liegend, mit einem spielerischen, gedankenlosen Lächeln, das dann hinter wütend gestrafften Lippen verschwand. Es war die Eitelkeit, die Strafe dafür, sagte sie. Dauert nicht noch eins, Lisbeth? Nee, Crespal, da dauert nicht noch eins. Nicht so. Dritter Februar 1968, Sonnabend. Wie sah Crespal aus im September 1938? 50 Jahre alt, 1,90 Meter groß, 6 Fuß, 2 Zoll, von fern aufrechte Haltung, bei nahem Besehen vorsinkende Schultern, Arbeitsschaden oder Mutlosigkeit. Ein länglicher, noch voller Kopf, steingraue, harte Haare, gekräuselt. Der Blick beim stummen Gesicht, so gleichmäßig, dass der Eindruck von Aufmerksamkeit jeden Ausdruck verbergen kann. Beim Reden, beim Arbeiten, auf die Sache gerichtet. Streng, prüfend, scharf. Augenfarbe helles Blau bis Grau bis Grün. die Lippen nicht mehr locker vorgewölbt wie Anfang der 30er Jahre, eng verschlossen, so dass sie magerer scheinen. Harsche, geknickte Falten zu beiden Mundwinkeln. Der Mundausdruck zeigte nicht Erwartung, nur noch Wachsamkeit, leicht angewidert, dennoch ahnungslos. Kleidung, in der Regel blaues Maschinistenzeug, in der Werkstatt Holzpantoffeln. Das Alter hieß früher einmal die besten Jahre. Gesine, ich meine, wie er aussah. Februar 1968, Sonntag. Am 15. Oktober 1938, Sonnabend, brachte Herbie Schening, Jerichos Zusteller, den Crespa als den Lübecker Generalanzeiger. Lübeckische Anzeigen, Lübecker Neueste Nachrichten und Handelszeitung, Heimatblatt für die Hansestadt Lübeck, Schleswig-Holstein und das westliche Mecklenburg. Die Nummer 242 im 57. Jahrgang, wochentags zu 15, sonntags zu 20 Pfennigen, im Abonnement durch die Post monatlich 1,90 Mark zuzüglich 36 Pfennig Zustellgebühren. Und eine Todesanzeige, abgestempelt in Bad Schwartau. Anna Niederdahl war jene alte Frau, in deren Stube Crespa vor ein paar Jahren einen Nachmittag lang hatte warten dürfen. Im Tode sah sie strenger aus als die gutmütige, betuliche Person, die ihn damals beschimpft hatte, als er gehen wollte, auf eine ängstliche, fürsorgliche Art. Und weil sie ihn an Bertha Crespa erinnerte, hatte er sie um die Schultern gefasst. Nicht ganz zu ihrem Ärger. Jetzt lag sie verärgert da, mit hochgedrücktem Kinn, das eigensinnig aussah. Crespa ging nicht nach draußen, um auf die anderen zu warten, sondern nahm sich einen Stuhl neben den offenen Sarg. Die Trauerfeier sollte in Plaths Haus stattfinden, weil die beiden Zimmer der Toten schon leergeräumt waren. Das Haus war aber voll von dunkel gekleideten Herren, von denen mindestens 8 nicht auf dem Friedhof gewesen waren. Und die Frau aus Breslau saß nicht an der Tafel. Was Gerda Plath da auftrug an Braten, Bier und Schnaps, es wurde recht langsam weniger. Die Mahlzeit sah eher nach einer Pflicht aus. Von denen, die hier gewartet hatten, kannte Crespa 2. Er hatte sie vor 5,5 Jahren in einer Wohnung an der Kronsforder Allee getroffen, der damals die Besprechung geleitet hatte, dem die unbedingten Forderungen angestanden hatten, als verhebe er sich, dem hatten die Nazis im Konzentrationslager Fuhlsbüttel den nackten Schädel eingeschlagen. Der an diesem Tage den Vorsitz hatte, war ein verwegener Junge von kaum mehr als 20 Jahren, der in einem unerbittlich und lustig sein konnte. Gelegentlich strich er sich über die kurzgeschnittenen Haare, als sei da früher ein üppigerer, sandfarbener Schopf niederzuhalten gewesen. Er konnte Plattdeutsch und sein Hochdeutsch hatte einen dänischen Akzent. Es ging um die Unterstützung des sozialdemokratischen Emigrationsvorstandes, der im Frühsommer von Prag nach Paris umgezogen war. Die Stockholmer Gruppe hielt daran fest, dass es nun Zeit war für die Aktionseinheit mit den Kommunisten. Der Pariser Vorstand hatte deren Vorschläge im August wieder und im September noch einmal abgewiesen. Dann war noch deren Aufruf vom 14. September zu verlesen an das deutsche Volk. Crespa hörte wohl zu, aber mehr beschäftigt mit dem einverstandenen, nahezu freundschaftlichen Verhalten der Versammlung. Er fühlte sich nicht fremd hier. Wir Genossen, sagte einer in der Diskussion und erwischte Crespa als Blick. Ja, du nicht, sagte der Sprecher, du nicht als Genosse, du als Crespa. Und Crespa war es recht, dass sein Streit mit der Partei zwar nicht vergessen war, aber nun doch als nicht bösartige, fast heitere Sache behandelt werden konnte. Er war ein wenig aufgezogen worden, wie das unter Freunden ging. Crispin nahm sich nun doch ein Bier, obwohl es erst später Nachmittag war. Die Versammlung beschloss, den Leuten in Paris zuzustimmen, die Zusammenarbeit mit den Kommunisten auszuschließen und den Sturz des Hitler-Regimes nur noch von einem Krieg und der Hilfe der Westmächte zu erwarten. Crespal ließ die Hand unten, weil er das Mitgliedsbuch zurückgegeben hatte, und sie sagten: »Hinrich, nun heft ihn nicht!« Als er an der Reihe war, ließen sie ihn zuerst von Jericho Nord erzählen. Was er über den Flugplatz sagte, bedeutete den Krieg, den er seit 1935 vorausgesehen hatte. Dennoch wurde er ein leises Gefühl von Unbehagen nicht los, vielleicht weil sie ihn bei der Abstimmung mitgezählt hatten. Er bot ohne Zögern Geld an. Er wurde nach der Möglichkeit von Unterkunft gefragt und er zeichnete ihnen mit dem Finger auf die Tischdecke, wie sein Grundstück neben der Ziegelei und gegenüber Friedrich Jansens Dienst und Wohnsitz gelegen war. Das ging also nicht. Aber ob er nach Dänemark fahren würde? Crespal war gerne bereit, nach Dänemark zu fahren. Dann wurde ihm noch aufgegeben, den Umgang mit Peter Wulff abzubrechen, am besten mit einem Streit unter Zeugen. Was aber Bienmüller benötige, müsse ihm geschaffen werden. Bei allem war Crespal ganz locker, witzig, geradezu. Und die anderen nahmen nun an, dass die Heirat mit der Tochter des reichen Papenbrock ihm doch nicht geschadet hatte. Im Gegenteil, einen munteren, einen geselligen Zug hatte die Frau ihm beigebracht. Das war dem Mann doch am Gesicht anzusehen. Bevor die Trauergäste am Abend auseinandergingen, in Abständen, nur wenige aus Erwin Plaths Tür, die anderen über die Höfe und die Ausgänge anderer Häuser, kam die Frau aus Breslau noch einmal herein und die Versammlung dankte ihr dafür, dass sie den Tod der Mutter hergeliehen hatte. Februar 1968, Dienstag. Dies waren die Filme, die in der dritten Oktoberwoche 1938 in Lübeck liefen. Mazurka mit Pola Negri für Jugendliche ab 14 Jahren. Verwehte Spuren mit Christina Söderbaum, nicht jugendfrei. 13 Stühle mit Heinz Rühmann und Hans Moser, jugendfrei. Die kleine Sünderin mit Rudolf Platte und Paul Dahlke, nicht jugendfrei. Ein Mädchen geht an Land mit Elisabeth Flickenschild. Die Dschungelprinzessin. Petermann ist dagegen mit Fita Benkow. Ich tanze nur für dich mit Clark Gable. 8. Februar 1968, Donnerstag. Wenn Lisbeth etwas in den Kopf geraten war, Crespal wurde es in der Regel bald gewahr. Dass Lisbeth ihr Kind hungern ließ, es ging ihm nur langsam auf. Im Oktober 1938 beschwerte sich Hermann Liedtke bei Crespal, es sei sein Mittagsbrot öfter angebissen, wie von einer Katze. Liedtke wollte lieber das Geld als bei den Crespals am Tisch essen und brachte sich Stullen von zu Hause mit. Crespal ließ die Katzenklappe in der Werkstatttür vernageln. Liedtke konnte ihm doch Bissspuren im Brot unter die Nase halten. Wirklich, wie von einer Katze. Crespal war drauf und dran, Schlösser für die Umkleideschränke auszugeben, denn er glaubte an Streit unter den Arbeitern eher als an die Katze. Da traf er das Kind in der leeren Werkstatt. Sie hatte sich vom Frühstückstisch weggedrückt. Sie hatte Liedtke weggehen sehen. Nun stand sie an seinem Schrank und mümmelte vorsichtig an seinem Brot, so ängstlich vor Entdeckung, dass sie nach jedem Bröckchen das Pergamentpapier mit beiden Händen wieder zusammendrückte. Sie war damals nicht viel mehr als 100 Zentimeter groß und erschrak sehr, als sie unverhofft an Crespal emporsah. Sie streckte ihm das Päckchen hin, das für ihre Finger zu ungefüge war, und sagte feige bei niedergeschlagenen Lidern, hoch aufseufzend: »Ich will dat nicht daun.« Lisbeth sah das Kind freundlich an, das sich sehr für seine Eingeständnisse schämte. Sie wollte jedoch nicht darüber reden. Crespal schickte das Kind aus dem Zimmer. Lisbeth wollte nicht darüber reden, sah ihn klaräugig an, den Kopf unverzagt angehoben, mit der Spur eines Lächelns im Mundwinkel, als werde Crespal sie ohnehin nicht verstehen, wo sie jetzt war. Mit Gewalt hätte er aus ihr herausbekommen: »Ich habe auch gehungert, Crespal.« Er versuchte es nicht mit Gewalt. Diesmal war es Crespal, der das Schweigen anfing und über eine Woche durchhielt. Und Crespal nahm nun das Kind mit auf die Einkaufsreisen, auf den Flugplatz. Und wenn er zum Essen auf dem Grundstück war, saß das Kind neben ihm, auf Lisbeths Platz. Er genierte sich sehr, wenn er dem Kind das Brot hinhielt und einen schamlos dankbaren Blick zum Lohn bekam. In Jericho kam Gerede auf, dass er uns Lisbeth das Kind wegnehmen wollte. Und Lisbeth bat ihn schon nach 3 Tagen, das Kind bei ihr zu lassen, versprach ihm: »Was du willst, Heinrich.« Aber Crespal machte es Spaß, das Kind nun den ganzen Tag in seiner Nähe zu haben und vor allem mit dem Kind zu reden, ihm seine Arbeit zu erklären. Nachdem er die Schrankschlösser tatsächlich angebracht hatte, wusste Hermann Liedtke eine Katzengeschichte mehr und hatte keinen Verdacht auf das Kind, das nun geduldig den halben Tag unter dem Vordach der Werkstatt wartete, bis die Maschinen abgestellt waren oder Crespal einmal nach draußen kam. Crespal behielt das Kind bei sich, obwohl er Lisbeths Versicherungen längst glaubte. Später gab er sich Rachsucht zu und wünschte, er hätte auch diesmal nachgegeben. »Dank die auch, Tochter.« »Da habe ich nicht zu Dank verdient.« »Doch, weil du es deiner Marie nicht erzählt hast. Es ist fast, als könntest du es mir nun vergessen.« »Ich vergesse es dir.« »Ich vergeh dir dat.« »Ich vergeh dir dat.«
»10. Februar 1968, Sonnabend. Am 26. Oktober 1938, einem Mittwoch, übernahm die Luftwaffe Jericho Nord. Die Truppe fuhr mit der Eisenbahn nicht bis Jericho selbst. Jansen hatte die Bahnhofstraße als zu eng befunden für einen Auftritt mit Pracht und Donner. Die Soldaten waren schon in der Station Knesebeck, 3 Kilometer vor der Stadt, ohne Umstände ausgestiegen, sodass sie ankamen wie von nirgendwoher. An der Ziegelei intonierte die Kapelle den ersten Marsch, den Hohenfriedberger. Dort, in der Einmündung eines Weges, stand ein Mann um die 50, ein Kind an der Hand, und betrachtete die Neuankömmlinge in einer nicht aufgeregten, abschätzenden Art. Auf den Fotografien, die Horst Stellmann von den folgenden Gelegenheiten anfertigte, ist Crespal nicht mehr zu finden. Nicht bei der Schlüsselübergabe vor der Hauptwache, nicht bei der Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal für die Toten des Ersten Weltkrieges, nicht beim Platzkonzert von Luftwaffe und SA auf dem Markt. Crespal blieb auf dem Grundstück, räumte in der Werkstatt, rechnete seine Bücher durch, sonderbar ärgerlich über die Flugzeuge, die mit lärmenden Runden über der Stadt bei den Bewohnern sich anbiederten. Er ging doch vor das Haus und sah zu den Staffelkolonnen empor. Er stand vor seiner Scheune und betrachtete die Fahne, die am Nordgiebel über den Weg hing. Er wanderte hin und her über das Grundstück, das Kinn in der Hand, durch die leeren Stuben, auch durch Lisbeths.
Es ist alles meine Schuld, Crespal.
Jetzt ist das meine auch, Lisbeth.
Abends waren Festbälle angesetzt im Lübecker Hof, im Krug, im Schützenhaus, im Försterkrug. Die Crespals waren zudem im Schützenhaus gegangen. Uns Lisbeth ließ 2,5 Stunden keinen Tanz aus. Sie war so munter, lachlustig, locker, ganz anders, als die Leute von ihr erzählten. Und wenn sie einmal saß, so doch immer neben Crespal, eine Hand wie vergesslich, aber fest auf seiner Schulter. Ich wollte noch einmal mit dir schlafen, Heinrich. Bevor es zu Ende ist, meine ich.
12. Februar 1968, Montag. Ende Oktober 1938 wurden in Lübeck solche Filme gezeigt. Eine Nacht im Mai mit Marika Röck. Der Tag nach der Scheidung mit Luise Ulrich und Hans Söhnker. Geheimzeichen LB-17 mit Willi Birgel. Fracht von Baltimore mit Hilde Weißner. Premiere mit Zara Leander. Rote Orchideen mit Olga Tschechowa. Zwischen Hass und Liebe mit Barbara Stanwyck, USA, nicht jugendfrei. Der Verdienst an den Flughafenbauten war für Crespal nicht weitergegangen. Crespal hatte Zeit zum Spazierengehen. An den Abenden waren manchmal er und uns Lisbeth auf der Strandpromenade in Rande zu sehen. Schweigsame Gänger, die das Gesicht zur wühlenden See hinhielten. Es wurde ihnen nicht als großstädtisches Gehabe verdacht, sondern als Erinnerung an das Jahr 1931, als sie da heimlich gegangen waren. Liebesleute, über die Luise Papenbrock nicht viel zugetragen wurde. Was der Flugplatz Gutes tat für Jericho, manches kam erst spät heraus. Von den 64 Kindern, die Brüss Haver bis jetzt in diesem Jahr getauft hatte, waren 13 unehelich. Ja, dafür war doch besser Steuer zahlen als für... Da kömmt ein. Ach, das ist bloß Crespal. Klattenpüker Crespal. Nimmt seine Frau mit, wenn er Bier trinken geht. Nächstens kommt dann die eigene Frau und will auch solche englischen Sitten. Nun kann man mit ihm gar nicht reden über uneheliche Kinder und dergleichen. Geht bei uns Lisbeth nicht an. Am 27. Oktober starb Ernst Barlach, Bildhauer, Zeichner, Dramatiker. Weil er für einen Juden gehalten wurde, war er in Güstrow auf der Straße angespuckt worden. Den hatten sie mit Verboten von Arbeit und Ausstellungen gehetzt, bis er sich hinlegte und starb. Die Lübecker hatten einen Alfred Rosenberg zu ihrem Ehrenbürger gemacht. Aber die Figuren Barlas hatten sie nicht an ihre Katharinenkirche getan. Der Lübecker Generalanzeiger hatte zu seinem Tode nicht von sich aus etwas drucken mögen, sondern lieber aus dem Berliner Tageblatt abgeschrieben, er sei ein Problem geblieben für ein Geschlecht, das andere Wege gegangen sei. Lisbeth konnte lange daran rätseln, der Dichter habe mehr um als mit Gott gerungen. Mit Gott? Ist doch gar nicht erlaubt. Ja, Lisbeth. Um Gott, so soll es doch sein. Ja, Lisbeth. Wenn du in Güstrow wirst, hast du em sein? Nee, Lisbeth, Bünzel kenn ich. Friedrich Bünzel, Lisbeth. Der versteht was von Holz. Von dem hat dieser Barlach Rat angenommen. Aber erst musste er von einem Block sagen, der reißt, und Barlach, der reißt nicht. Und dann riss er. Und dann hörte Barlach auf Tischlermeister Bünzel. Hättest du auch gewusst? Nicht mehr, Lisbeth.
Heinrich, es ist eine schlimme Zeit zum Sterben. Wenn es August wäre, wenn die Erde leicht ist. Ja, Lisbeth. 14. Februar 1968, Mittwoch. Am 5. und 6. November liefen wieder die Hitlerjungen umher wegen der Zweiten Reichsstraßensammlung und hielten nicht nur auf den Straßen Leute auf, sondern klingelten an den Türen. Lisbeth Kresperl war empört, dass die Zweite Reichsstraßensammlung nicht einmal das heilige Fest der Reformation verschonen sollte. Am 8. November brachte der Lübecker Generalanzeiger die Nachricht von dem Schuss auf vom Rat, mit dem Zusatz, es sei im nationalsozialistischen Deutschland keinem Juden ein Haar gekrümmt, geschweige denn nach dem Leben getrachtet worden. Lisbeth nahm das gekrümmte Haar beim Worte, weil Rechtsanwalt Spiegel in Kiel in den Kopf geschossen worden war, obwohl sie die Tötungsabsicht nicht billigen mochte. Kresperl sah an ihr eine kurz aufflackernde Aufregung. Ein Feuer wie aus Streichhölzern, nannte er es 10 Jahre später. Dann wieder Gelassenheit, fast Erheiterung über eine hansestädtische Zeitung, die nicht wusste, was wahr war. Dann wurde das Kind gerufen, Gesine, die inzwischen gelernt hatte, das Papier als Ersatz für Toilettenpapier in Stücke zu reißen. Kresperl hatte die Reise nach Malchow und Wendischburg nicht übers Wochenende gemacht, Lisbeth und dem Gottesdienstbesuch am Reformationstag zuliebe. Er mochte sie nun nicht aufschieben. »Nimm doch das Kind mit«, sagte Lisbeth. Das Kind stand am Kohlenkasten und trennte die Zeitung in Streifen, ernsthaft und selbstbewusst wie bei allen Hausarbeiten, in denen es schon angelernt war. Beim Hühnerfüttern, beim Beerenpflücken, im Garten. »Gertrud wird sich freuen«, sagte Lisbeth, nicht drängend, nicht überredend. Und weil Gertrud Niebuhr in diesem Jahr wiederum nicht den versprochenen Besuch von Gesine bekommen hatte, gingen er und das Kind zum 11-Uhr-Zug aus dem Haus. »Gesine«, rief sie, als sie schon hinter dem Tor waren. Sie stand in der vorderen Tür, an einen Flügel gelehnt, die Arme locker unter der Brust verschränkt. Sie winkte, mehrmals, bis das Kind auch den Arm hochhielt und die Hand ein wenig bewegte. Aber das Kind zog an Kresperls anderer Hand und er vermochte später nur anzunehmen, dass sie gelächelt hatte beim Winken und dass sie sich hätte umarmen lassen. Am nächsten Abend wurde meine Mutter noch 2-mal gesehen. Was sie zu der Zeit in Gnetz wollte, es ist nicht erfindlich. In der Schauburg wurde ein Film gezeigt, den sie schon in Lübeck gesehen hatte, »Verwehte Spuren« mit jener Christina Söderbaum. Im Kapitol lief an diesem Abend »Helden in Spanien« mit dem Vorprogramm »Festliches Nürnberg«. Und es hätte sie nur an den Krieg erinnert, den Kresperl da ausprobiert glaubte. Die Gnetzer Synagoge stand seitlich der Horst-Wessel-Straße, die vom Kapitol zum Bahnhof führte. Als Lisbeth da gesehen wurde, brannte das Gotteshaus schon im Dach. Aber unten schleppten Leute in abgerissener Kleidung glänzende Sachen aus dem Eingang, auch Gegenstände in Säcken. Es war hell vom Feuer, auch von Licht in der Synagoge, aber die beiden Nachbarhäuser waren in allen Fenstern dunkel. Von der Brandmauer an stand Polizei quer über die Fahrbahn, auch von der anderen aus. Lisbeth Kresperl fiel auf, als sie die Absperrung zum tiefen Ende der Straße passieren wollte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die 8. Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App.
Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Berlin hatte einen Traum. Ein House of Jazz, ein Zentrum für die freie Musikszene mitten in der Stadt auf historischem Boden. Dieser Traum, der fand jetzt offenbar sein plötzliches Ende. Dazu gibt's gleich mehr hier in Play Jazz. Wir feiern heute aber auch ein Fest des britischen Jazz, vom jungen Pianisten Joe Webb bis zum Altmeister John Sermon. Mein Name ist Ralf Dorschel und los geht's mit Erinnerungen an eins der großen Alben des Fusion Jazz. Vor ganz genau 50 Jahren, da kam uns Hubert Laws mit einer Luxusband und mit In the Beginning.